Guten Morgen, ich freue mich wieder hier sein zu können. Das ist doch ein großartiges Bild. Wir haben ja im Advent die Kerzen. Der Leuchtturm, sei mein Licht, du bist mein Leuchtturm. Für die, die an der Küste wohnen, das ist von uns aus gesehen ein bisschen weit weg. Aber wir können es uns von manchen Urlauben vielleicht oder sonst von Bildern vorstellen. Jesus sagt ja, ich bin das Licht der Welt. Und interessanterweise sagt Jesus auch zu denen, die ihm nachfolgen, ihr seid das Licht der Welt. Advent und Licht, das passt zusammen. Advent bedeutet ja, Jesus kommt. Und das ist hier sehr schön symbolisiert. Jesus ist noch nicht gekommen, die Krippe ist noch leer. Das bedeutet Advent. Wir warten auf sein Kommen. Jetzt haben wir in der Bibel auch die Situation, dass Jesus ja tatsächlich da ist, leiblich, körperlich anwesend. Und dann kann er immer nur an einem Ort sein, solange er so auf dieser Erde war. Und als Predigtext habe ich heute einen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo wir diese Situation haben. Jesus will, wie es da heißt, in alle Städte und Orte eines bestimmten Gebietes kommen und die Menschen auf sein Kommen vorbereiten. Also genau das ist Advent. Und dazu sendet Jesus aus. Danach aber bestimmte der Herr noch 72 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst, Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn oder eine Tochter des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm oder ihr ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Jesus setzt Mitarbeiter ein. Hier steht nicht das Wort berufen. Diese Mitarbeiter sind schon berufen zu seiner Nachfolge. Diese werden also in einen konkreten Dienst eingesetzt. Es ist ein Dienstauftrag. Jesus schickt die 72 Jünger in alle Städte und Orte, die er selbst besuchen wollte. Diese adventliche Situation der Vorbereitung. Diese 72 bereiten also die Menschen darauf vor, dass Jesus zu ihnen kommt. Es ist ein großer Auftrag. In zwei Richtungen sollen die 72 Jünger sich jetzt konzentrieren. Es soll jetzt flächendeckend gearbeitet werden, alle Städte und Orte. Aber bevor dieser Auftrag ausgeführt wird, gibt es noch einen anderen Auftrag. Vorher muss gebetet werden. Und obwohl jetzt 72 im Vergleich zu den 12 Aposteln ja eine Steigerung um 600% bedeutet, eine großartige Steigerung der Mitarbeiterschaft, sind es immer noch zu wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Dieses Gebet sollte sozusagen wie das Vaterunser die Christenheit begleiten. Das tut es so nicht, aber immer wieder ist das doch aufgebrochen und dann hat das dieses Gebet auch etwas in Bewegung gesetzt. Berufungen, Einsetzungen in den Dienst. Und dann, so verstehe ich die beiden anderen Verse, diese ganze Sache wird nicht einfach sein, sie wird Opfer kosten und volle Konzentration auf diese eine Aufgabe. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen, das geht schon klimatisch in unserer Gegend nicht, dass man sehr locker dahin geht, das ging jedenfalls im Sommer im Orient vielleicht. Aber einen Punkt ist mir doch wichtig, das ist unerhört im Orient, grüßt niemanden auf den Weg. Das zeigt schon, hier ist etwas ganz Besonderes im Gange, das gehört sich so wenig im Orient, niemanden auf dem Weg zu grüßen, das muss dann ein ganz besonderer Auftrag sein und der ist es auch. Für dieses sich ganz auf ein Ziel konzentrieren, hat Jesus uns ein sehr eindrückliches Bild gegeben. Wir wohnen ja hier nahe an einer Weingegend und ich finde es eigentlich immer ein Bild des Jammers, diese beschnittenen Reben zu sehen. Wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer, jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück und so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Das ist ein Ding, wer jetzt näher dran ist, kann das sehen, da ist dieser Weinstock und da ist diese eine jämmerliche Rebe übrig geblieben. Ein ganz trauriges Bild, scheinbar. Alles andere weggeschnitten und die auch noch, also und dann eben hier auch noch so festgebunden, gebogen, schmerzvoll, traurig scheinbar. Hier gibt es ein Ziel, nämlich im Herbst die Frucht zu bringen. Viel Frucht, ganz viel Frucht. Und das ist ja, ich denke, weltweit so ziemlich überall, wo es das gibt, das ist die edelste Frucht aller Früchte, die Weintraube. Und wenn man das nicht macht, wer jetzt näher dran ist, kann das so sehen, sieht das so aus. Das ist, da stand tatsächlich Biohof und die machen das dann nicht und dann sehen die Weinstöcke und Reben so aus. Ein Wildwuchs, Verzettelung, noch und noch wächst das. Ob das dann noch irgendwas trägt, weiß ich nicht. Die Bio-Leute wissen es, irgendwas wird es vielleicht tragen. Ja. Die 72 sollen dieses eine Ziel im Blick haben, Menschen auf das Kommen von Jesus vorzubereiten. Und unmittelbar davor, der Vers davor, der lautet ja so, dass Jesus sagt, wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Volle Konzentration auf die Aufgabe. Und ich finde das immer spannend, was Menschen erreichen können, das zu sehen in den verschiedensten Bereichen. Was können Menschen erreichen, wenn sie sich voll auf das konzentrieren? Wir sehen das zunächst mal an den Weinstöcken. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Das ist eine Verheißung für uns, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Und wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch geben, was immer es auch sei. Und das sehen wir jetzt hier. So sieht dieses eine jämmerliche Ding im Herbst aus. Voll mit den großen Fruchtständen des Weines und übervoll. Also muss ich das wirklich klar machen, das kommt aus dieser einen einzigen Rebe. Genau weil sich die ganze Kraft, die der Weinstock mit seinen Wurzeln aus bis zu 15, 20 Meter aus der Erde holen kann, darauf konzentriert. Jetzt also einfach mal ein Ausflug, wo uns das so begegnet, was ich immer ganz faszinierend finde, wenn sich jemand ganz auf etwas konzentriert. Zunächst mal aus dem weltlichen Bereich ein Beispiel. Der ist immer noch sehr bekannt, Graf Ferdinand von Zeppelin. Nachdem ihm eine Karriere beim Militär verwehrt war, da er entlassen worden war und nicht General geworden war, war er total gekränkt. Und dann hat er seine ganze Energie in ein Projekt gelegt. Da hat er gar keine Ausbildung für gehabt, nämlich die Luftschiffe zu konstruieren, die jetzt nach ihm heißen, Zeppelin. Und trotz vieler Widerstände hat das Ganze dann schließlich funktioniert. Hier habe ich mal ein Modell von LZ-127, 236 Meter lang, 30 Meter Durchmesser damals. Die erste Weltumrundung am Stück mit einem Luftfahrzeug 1928. Ein Riesen, das war danach seinem Tod, Hugo Eckener hat das gemacht. Die Idee ist so faszinierend, dass sie auch in unserer Zeit in viel kleineren Dimensionen eine Neuauflage gefunden hat. Das ist dann der Zeppelin Neue Technologie. Immerhin ist auch dieser Zeppelin Neue Technologie beeindruckend, wenn dieses Schiff mit 75 Meter Länge, 14 Meter Durchmesser so in der Luft schwebt. Das gibt es sonst so nicht. Gut, ein Ballon, der schwebt auch, aber der kann fahren oder fliegen. Das kann nur ein Zeppelin, nämlich mit dem Bug nach unten in der Luft stehen. Das kann nicht mal ein Hubschrauber, der muss dann auch weg, alle andere Luftfahrzeuge sowieso nicht, einfach mit dem Bug nach vorne so in der Luft stehen. Aber ein Irrweg, durchgesetzt hat sich nach vielen Versuchen dann das Flugzeug für den großen und kleinen Transport und internationale Flüge. Hier noch ein solches Bild von einer U-52. Wer das kennt, ist begeistert. Die alte Tante U, ganz klein sieht man links oben da den Zeppelin abfliegen. Ein ganz anderes, zweites Beispiel, was mich total beeindruckt, ist der Michael Suko. Das ist Träger des alternativen Nobelpreises. Er war Biologe in der DDR. Er hat das Regime kritisiert, deshalb konnte er keine Karriere als Biologieprofessor machen. Das war ja in der DDR so, wer nicht systemkonform war. Sein Anliegen war der Umweltschutz und den durfte es in der DDR gar nicht geben, weil da alles in Ordnung war. Die Wirklichkeit sah ja ganz anders aus. Und der Traum von Michael Suko, das war Umweltschutz und der allergrößte Traum Nationalparks in der DDR. Völlig absurd in der damaligen Situation. Und dann kam die Wende und Michael Suko wurde zum stellvertretenden Umweltminister der letzten DDR-Regierung ernannt. Und dann bot sich ihm die Gelegenheit, innerhalb weniger Monate diesen Traum wahrzumachen. Eine einmalige Chance. Es gelang ihm innerhalb von ein paar Monaten, 5 Nationalparks, 6 Biosphärenreservate und 3 Naturparks zu planen. Und dann bei der letzten Sitzung des DDR-Ministerrats vor der Wiedervereinigung wurde dann dieses Nationalparkprogramm des dann inzwischen stellvertretenden Umweltministers der DDR, Michael Suko, tatsächlich verabschiedet, wurde Teil des Einigungsvertrags. Und dann hatte die DDR, das habe ich versucht mit so einer Handskizze zu machen, 5, das sind jetzt die 7, die 2, die noch dazugekommen sind, plötzlich noch 5 Nationalparks eingebracht in die Wiedervereinigungsmasse und plötzlich waren da im Osten ganz viele Nationalparks, was der Westen so noch gar nicht zustande gebracht hatte. Einen hatte er in der Hektik vergessen, das war eigentlich der allerwichtigste, der Hainich, der ist jetzt da links unten in Thüringen, den gibt es inzwischen auch, aber nach der Wiedervereinigung, als wieder normale Verhältnisse waren, da dauerte das nicht ein paar Monate, sondern das dauerte viele Jahre, bis im Vereinigten Deutschland endlich all die Hürden überwunden waren, um dann diesen Nationalpark Hainich auch noch zu gründen. Und jetzt noch ein christliches Beispiel, sozusagen in den Fußstapfen der 72, die Gründung der ersten Radiomission. Das Radio war noch ganz neu, und zwar amerikanische Missionare im südamerikanischen Ecuador, die hatten diese Vision, mit dem Radio das Evangelium in den letzten Ort zu bringen, überall hin, weil Radiowellen alle Grenzen überwinden können. Und so gründeten sie die Stimme der Anden. Das neue Medium Radio sollte in den Dienst der Verkündigung des Evangeliums gestellt werden. Sie sahen da ein ganz großes Potenzial. Und ihr Mut war bewunderungswürdig. Als an Weihnachten 1931 die erste Sendung der Stimme der Anden ausgestrahlt wurde, gab es in ganz Ecuador gerade einmal 13 Radiogeräte. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird doch jeder sagen, so ein Unsinn, so ein Riesenaufwand, so ein Sendemasten, all das, was dazugehört, und das Produzieren, und dann gibt es da 13 Radiogeräte. Aber die Schau, die die hatten, und der ganze Einsatz, das war richtig, denn damals war das erste große Massenmedium dieser modernen Art, das Radio kam. Und dann gab es nicht Hunderte und Tausende, sondern Millionen von Radioempfängern bald. Und so gab es bald auch eine ganze Reihe von Radiomissionen, Far East Broadcasting Company, Radio Elva in Westafrika, Transworld Radio mit dem deutschen Partner Evangeliumsrundfunk. Das also kann passieren, wenn man sich konzentriert auf eine Aufgabe, so wie diese eine Weinrebe dann so viel Frucht bringt. Die 72 sollten die gute Nachricht von Jesus zu den Menschen bringen. Und wenn die gute Nachricht von Jesus zu den Menschen kommt, dann ist es spannend, was passiert. Wird sie angenommen oder abgewiesen? Und Jesus macht den 72 deutlich, das liegt nicht in eurer Macht. Das ist nicht eure Entscheidung, nicht euer Ding, sondern ihr sollt die gute Nachricht weitergeben. Die Leute auf mein Kommen vorbereiten in dem konkreten Fall. Und dann sagt er, was dann passiert, wenn ihr in ein Haus geht, im Orient ganz klar, Gastfreundschaft, die dann wieder in Gang gesetzt war, nämlich wenn sie angekommen waren, natürlich grüßen und dann wird man aufgenommen oder nicht. Wenn in diesem Haus ein Kind des Friedens ist. Und das ist das Entscheidende und das habt ihr nicht in der Hand. Ihr sollt die Botschaft bringen. Wenn man dies in das Original Hebräische zurück übersetzt, dann gibt es diese wunderbaren Bezeichnungen. All das, was die 72 machen sollen, zielt darauf ab, dass sie die Bnei Shalom und die Banot Shalom, die Söhne und Töchter des Friedens, erreichen sollen. Also in der Einzahl Ben Shalom und Bat Shalom. Die sollen sie herausfinden und erreichen. Und wenn ihr Shalom-Wunsch, eben dieses hebräische Segenswunsch, Shalom, Frieden, zu denen kommt und dann ruht der Friede, den Jesus bringt, auf ihnen. Wenn das abgelehnt wird, dann ist dieser Friede nicht verloren, dann kehrt er zu euch zurück und ihr bietet ihn im nächsten Haus an. Wir waren ja in Indonesien und wie in kaum einer anderen Gegend der Welt ist das dort in Südostasien so, dass das nebeneinander liegt. Da gibt es Volksgruppen, in der einen wird die Botschaft von Jesus praktisch komplett abgelehnt. Da gibt es keine Christen. Und nebendran ist eine Volksgruppe und da werden fast alle Christen. Das hat Patrick Johnson in einem Kartenbild von Südostasien zusammengestellt, der Verfasser von Gebet für die Welt, Operation World. Ein Flickenteppich. Nebeneinander gibt es Gebiete, die christlich sind und andere, wo es praktisch keine Christen gibt. Die dunklen, da gibt es keine Christen und dann gibt es so gelblich-helle, das sieht man auf der rechten Folie eher, da gibt es, die sind fast alle Christen geworden. Als die 72 zurückgekommen sind, das greife ich jetzt vor, da zeigt Jesus ihnen noch eine andere Grenze ihres Auftrags. Als sie jubeln, was sie alles im Auftrag von Jesus getan haben und haben vollbringen können, da sagt Jesus ihnen, jubelt nicht darüber, sondern jubelt darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr seid nicht deshalb großartig, weil ihr so viel in meinem Namen tut. Ihr seid großartig, weil ich euch erwählt habe und eure Namen im Buch des Lebens stehen. Und was könnte das alles in Frankenthal bedeuten? Rheinland-Pfalz gibt interessanterweise eine ausführliche Religionsstatistik heraus. Für Frankenthal sieht das so aus. Wir wissen, dass die großen Kirchen durch die demografische Entwicklung und die Kirchenaustritte immer weiter abnehmen. Aber es ist schon erstaunlich, dass es in Frankenthal inzwischen fast halb so viele sonstige Christen nach der staatlichen Statistik wie evangelische Christen gibt. Also das sind die aktuellen, neuesten Zahlen, die zu bekommen sind. Und das geht eben die sogenannten sonstigen Christen, geht auf 12% und evangelische Christen 25%. Das ist jetzt fast halb so viel. Und sonstige heißt, das sind zum Beispiel Migrantengemeinden der verschiedensten Art. Das sind Freikirchen aller Art und so weiter. Zum Beispiel finde ich das sehr beeindruckend, wo eher Kirchengebäude geschlossen werden müssen, Gemeinden zusammengefasst werden müssen in den großen Kirchen oder sogar Kirchen verkauft und entwidmet, entweiht bei den Katholiken, dass wie viele freikirchliche Gemeinden es hier in der näheren Umgebung gibt, die Freie Christengemeinde der Vierlingstraße, die Immanuel-Gemeinde hier schräg gegenüber, die Mennonitenbrüdergemeinde, Gemeindehaus Nord und Süd und die christliche Gemeinde am Nachtweiteweg und euch hier die Kirche des Nazareners. Es ist vor allem die geistliche Verantwortung für die nichtchristlichen Mitbürgerinnen und Mitbürger in Frankenthal. Will Jesus auch zu ihnen kommen, zu den 35,9% Nichtchristen, 17.623? Das wären ja nicht alle Städte und Orte, in die Jesus kommen will. Es ist erstmal diese eine Stadt hier. Beten wir um Mitarbeitende auch unter den 17.600 Nichtchristen in Frankenthal und auch um Mitarbeitende unter Nichtchristen an anderen Orten in Deutschland und in anderen Teilen der Welt. Was damals galt, das gilt heute auch. Es sind wenige Mitarbeiter, es sind immer zu wenige Mitarbeiter. Das erste ist das Gebet. Und lernen wir vom Weinstock und von den Reben, was ist das Ziel, worauf sollen wir uns ausrichten? Das ist die Chance, viel Frucht für Jesus zu bringen und sich die Frage zu stellen, wer sind die Söhne und Töchter des Friedens unter diesen 17.600 Nichtchristen in Frankenthal. Jesus hat die 72 ausgesendet, damit sie uns vormachen, wie man das herausfindet. Amen.